Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie zuhören hier heute Abend.
Und wir müssen anerkennen, dass wir in Deutschland ein Problem mit Antisemitismus haben, der auch von Muslimen ausgeht. Dem müssen wir uns alle gemeinsam als Demokratinnen und Demokraten entschieden entgegenstellen.
Sagt die deutsche Innenministerin Nancy Faeser zur Eröffnung der Islamkonferenz heute, nur dass die, mit denen das vielleicht auch diskutiert werden sollte, gar nicht da waren. Die Vertreter, und da muss man gar nicht gendern, der muslimischen Verbände wie DITIB, Islamrat, Moscheeverband und der Zentralrat der Muslime. Über den ersten Tag der Islamkonferenz sprechen wir gleich. Und über Pilze wurde gesungen gerade vorhin. Und so klingen Mycelia, wenn Björk sie auf ihrem Album vertont. Björk, der größte aller durchgeknallten Popmenschen, aber wie es Avantgarde-Nummer an sich hat, eine, die sich die interessantesten Themen rausnimmt, so wie die faszinierende Welt der Pilze, die unter der Erde weit verzweigte Netzwerke ausbilden, über die Bäume sogar kommunizieren können. Gerade ist Björk in Hamburg aufgetreten und wir rufen gleich unseren Kritiker an und fragen, wie es war. In bunten Gesellschaften wird eigentlich die ganze Welt verhandelt. Das erlebt Deutschland gerade nach dem 7. Oktober, nach dem Angriff der Hamas auf Israel und den israelischen Gegenschlägen. Und in Deutschland gehen Menschen auf die Straße, die entweder selbst Verwandte und Freunde haben in Israel und in Gaza oder sich mit der einen oder anderen Seite solidarisieren. Dabei ist es aber leider nicht geblieben. Es wurde auch Hass geschürt, vor allem auf Juden und Israel. Aber nicht nur der Antisemitismus, auch die Muslimfeindlichkeit hat seit dem 7. Oktober zugenommen. Also eigentlich gut, dass sich da in Berlin auf Einladung des Innenministeriums WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen, Polizisten und Praktiker auf der Islamkonferenz treffen, wo genau das auch zum Thema gemacht wurde. Eren Güvercin war da, er ist Mitbegründer des liberalen, proeuropäischen muslimischen Vereins Alhambra-Gesellschaft. Danke, dass Sie Zeit haben.
Vielen Dank.
Der erste Tag der Islamkonferenz, wie weit sind Sie denn da in der Analyse der Gründe und vor allem auch in der Ausarbeitung der Lösung von muslimischem Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit gekommen?
Ich glaube, der Hauptzweck der Deutschen Islamkonferenz war sicherlich die politischen Signale, die unsere Bundesinnenministerin Frau Faeser in ihrer Rede gesetzt hat. Da gab es klare Forderungen auch Richtung muslimischer Verbände. Ansonsten, glaube ich, war die Podiumsbesetzung bei der heutigen Deutschen Islamkonferenz eher suboptimal. Also es waren sehr viele Politiker auf dem Podium, es waren Behördenvertreter auf dem Podium, es waren Personen aus dem akademischen Kontext auf dem Podium. Muslime waren da bis auf ein, zwei Ausnahmen eher nicht präsent im Podium.
Also wer hat Ihnen da gerade gefehlt?
Ich glaube, es wäre sehr wichtig gewesen, in der momentanen Situation, in dieser angespannten Lage nach dieser Zäsur, nach dem 7. Oktober, wäre es, glaube ich, notwendig gewesen, wenn unterschiedliche muslimische Vertreter, sei es der muslimischen Verbände, aber auch sei es der breiteren muslimischen Zivilgesellschaft jenseits dieser Verbände, dort miteinander ins Gespräch gekommen wären und auch ein Streitgespräch geführt hätten.
Ja, worüber
hätten.
Denn?
Darüber, was seit dem 7. Oktober wir leider auch bei uns hier in Deutschland beobachten können. Demonstrationen, wo teilweise antisemitische Parolen gerufen werden. Wir sehen in den sozialen Medien islamistische Akteure, die Hass schüren, die versuchen, junge Muslime zu ideologisieren und auch für solche Demonstrationen zu mobilisieren, wie wir sie in Essen erlebt haben, wo sogar nach einem Kalifat gerufen wurde. Aber auf der anderen Seite auch gemeinsam, Muslime gemeinsam darüber zu diskutieren, warum die muslimischen Verbände nach dem 7. Oktober nicht in der Lage waren, eine klarere Haltung gegen die Terrororganisation Hamas an den Tag zu legen.
Die vier Verbände, die man sagt immer groß, aber sie vertreten ja nur 20-25% der Muslime in Deutschland, also nur 1 Million von 5 oder ein bisschen mehr. Also diese großen Verbände, DITIB, Zentralrat der Muslime, der Islamrat und der Moscheenverband VIKZ, die haben nicht zögerlich reagiert, sondern schon die meisten haben am 8. Oktober eine Pressemitteilung rausgeschickt, wo sie die Gewalt gegen Zivilisten und den Angriff der Hamas verurteilt haben. Der Zentralrat der Muslime allerdings, der hat auch geschrieben, dass es verstörend sei, dass Siedler flankiert durch die israelische Armee seit 2 Jahren palästinensische Dörfer und die Al-Aqsa-Moschee angreifen, ohne dass die internationale Gesellschaft eingreift. Also das nach dem Absatz, wo sie den Angriff der Hamas verurteilen. Und das hat viele gestört, weil es eben den Hamas-Angriff relativiere. Wie antisemitisch sind denn die Verbände und die Moscheen, Gemeinden, die sie vertreten?
Man darf einen Fehler nicht machen und pauschalisieren hilft uns nicht weiter. Aber wir müssen uns natürlich ganz genau auch die ideologischen Hintergründe der unterschiedlichen muslimischen Verbände uns anschauen. Herr Masiek vom sogenannten Zentralrat der Muslime stellt sich in den Medien ja als ein muslimischer Vertreter dar, der an vorderster Front gegen Antisemitismus kämpfen würde. Aber Gründungsmitglied seines Verbands ist das Islamische Zentrum Hamburg, was ein direkter Ableger des Teheraner Regimes ist und wie wir alle wissen, ist der Iran einer der Hauptunterstützer der Terrororganisation Hamas. Und wir haben mit der islamischen Gemeinschaft Milli Görüş, die auch unter dem Label Islamrat unterwegs ist, haben wir einen muslimischen Verband, wo die Gründungsfigur dieser Milli Görüş-Bewegung Necmettin Erbakan ist. Und Necmettin Erbakans, eine zentrale Säule von Necmettin Erbakans Ideologie ist der Antisemitismus. Und in den IGMG-Gemeinden, in den Gemeinden der islamischen Gemeinschaft Milli Görüş, jedes Jahr gibt es Gedenkveranstaltungen zum Todestag von Erbakan. Also wir haben es mit Verbandsakteuren zu tun, die auch ihre eigene antisemitische Geschichte oder ihre eigene ideologische Herkunft, die auch, wo auch Antisemitismus zu verorten ist, nicht kritisch aufgearbeitet haben. Und der größte muslimische Verband ist natürlich die DİTİB in Deutschland und die ist strukturell, personell und finanziell abhängig von der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Und der Chef dieser türkischen Religionsbehörde Diyanet ist das religiöse Oberhaupt der deutschen DİTİB und er ist neben Erdogan der größte antisemitische Hetzer seit dem 7. Oktober. Auch da braucht man, glaube ich, eine klare Positionierung und eine selbstkritische Auseinandersetzung mit antisemitischen Verschwörungsnarrativen, die auch in diesen Verbandsstrukturen zu finden sind.
Aber ausgerechnet die Vertreter dieser muslimischen Verbände waren heute nicht da. Also nicht
teilweise
als Grußwort, ja, aber nicht auf den Podien, auch nicht in den Workshops, also nicht in zentraler Position, wo man sie quasi öffentlich auch zur Rede stellen kann. Warum nicht?
Das muss man natürlich das Bundesinnenministerium fragen, weil sie sind die Organisatoren. Hätte ich die Deutsche Islamkonferenz heute jetzt organisiert, hätte ich alle Verbände eingeladen, aber ich hätte sie konfrontiert mit kritischen muslimischen Perspektiven, die es auch in der muslimischen Community gibt. Und ich glaube, vieles im politischen Diskurs fokussiert sich auf die muslimischen Verbände. Diese Fokussierung auf die muslimischen Verbände lähmt die breite, vielfältige muslimische Zivilgesellschaft, die gerade in den letzten Jahren sehr gewachsen ist und dort gehen, glaube ich, auch gewisse Potenziale verloren, wenn man sich zu sehr auf die muslimischen Verbände fokussiert.
Dieser viel größere Anteil von 4 Millionen Muslimen in Deutschland, die eben aber nicht über Verbände und in Moscheegemeinden organisiert sind, wie kann man das denn schaffen, dass man eben die bündelt, weil das muss ja so sein auf so einer Konferenz, damit deren Haltungen, Wünsche, Meinungen und Perspektiven einfließen auf so eine Konferenz?
Ich glaube, da sind beide Seiten gefordert. Sowohl die politische Seite, die die muslimische, breitere muslimische Zivilgesellschaft jenseits der Verbände viel stärker unterstützen muss. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, muss auch die breitere muslimische Zivilgesellschaft jenseits dieser 4 Verbände Verantwortung übernehmen. Sie dürfen nicht sich ins Abseits stellen und darauf warten, dass die muslimischen Verbände die Stimme erheben, wenn es um Antisemitismus in der muslimischen Community geht oder wenn es um andere wichtige gesellschaftliche Fragen geht, sondern die muslimische Zivilgesellschaft muss mehr die Stimme erheben und sich natürlich auch organisatorisch besser aufstellen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir jetzt mittelfristig stehen.
Und was fordern Sie denn von der Bundesregierung? Also Nancy Faeser hat ja zum Beispiel den Expertenkreis politischer Islam abgeschafft. Der wäre zum Beispiel solchen Organisationen und Suborganisationen auf die Spur gekommen, weil das eben Leute sind, die das genau auf dem Schirm haben. Wollen Sie den wieder zurück oder was sonst?
Ich glaube, viele Dinge liegen schon offen. Man muss gar nicht irgendetwas auf die Spur kommen, sondern ich glaube, es fehlt momentan an dem politischen Willen, das muslimische Leben in Deutschland gemeinsam auf Augenhöhe mit deutschen Muslimen zu gestalten. Der momentane Zustand ist so, dass die Türkei und die türkische Religionsbehörde aus Ankara das muslimische Leben in Deutschland Deutschland stärker prägt als wir deutschen Muslimen, die hier verortet und beheimatet sind. Ich glaube, der Staat neigt immer dazu, einen zentralen Ansprechpartner idealerweise zu haben. Und sie haben lange Jahre gehofft, mit der Strategie Wandel durch Nähe, die vier großen muslimischen Verbände, indem man eine gewisse Nähebeziehung aufbaut, gerade auch auf Länderebene, was die Zusammenarbeit betrifft im islamischen Religionsunterricht, was in ganz unterschiedlichen Bereichen, auch in der Wohlfahrtsarbeit, gab es lange Jahre die Hoffnung seitens der Politik, dass durch diese Strategie Wandel durch Nähe die vier großen muslimischen Verbände sich hin zu Religionsgemeinschaften entwickeln. Aber die letzten Jahre haben uns eigentlich gezeigt, dass diese Strategie gescheitert ist und dass wir eigentlich eine religionspolitische Zeitenwende brauchen. Es braucht klarere Forderungen an die muslimischen Verbände. Wenn die DITIB zum Beispiel als größter muslimischer Verband eine deutsche Religionsgemeinschaft werden will, dann muss sie sich strukturell, personell und auch finanziell vom türkischen Staat trennen. Und auf der anderen Seite muss natürlich auch die deutsche Politik die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Das kann finanzielle Art sein, das kann halt aber auch strukturelle Art sein. Und da glaube ich, ist es jetzt allerhöchste Zeit, dass wir eine religionspolitische Strategie gemeinsam Muslime mit der Bundesregierung erarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen.
Vielen Dank, Eren Güvercin. Gehen Sie morgen eigentlich nochmal hin auf den zweiten Tag der Islamkonferenz?
Ich glaube nicht.
Your mouth floats above my bed at night. My own a private moon. Just because
ein neuer Song, den Björk aufgenommen hat mit Rosalía, obwohl so neu ist er nicht. Sie hat ihn schon Ende der 90er geschrieben, hat ihn dann vergessen, jetzt wiedergefunden und die Einnahmen gehen an Organisationen, die sich gegen Fischfarmen in Island engagieren. Also, Björk war gerade auf der Bühne in Hamburg, hat Geburtstag gefeiert mit Tausenden von Menschen, denn sie hat heute Geburtstag, wird 58, in der Barclays Arena in Hamburg. Und es war kein Konzert, das sie gegeben hat, sondern mehr eine Aufführung, die heißt Cornucopia. Sie selbst hat sie im Interview beschrieben als theatralische Fortführung mit 24 Bildschirmen. Das sei nicht mehr das Theater, das wir mit viel Holz und schweren Vorhängen und Leinwänden kennen würden. Es gäbe ganz viele LED-Screens und eben eine digitale Vorhangchoreografie. Digitales Theater fürs 21. Jahrhundert. Jan Persch war gerade dabei. Guten Abend, Jan Persch.
Ja, schönen guten Abend, Vivian Perkovic.
Cornucopia, was heißt das denn eigentlich?
Das ist das mythologische Symbol des Glücks. Also das ist das Füllhorn, das für Fruchtbarkeit steht und für Überfluss. Und Björk kennt sich ja mit beidem ganz gut aus. Also ihre Shows waren ja immer so überbordend, Überfluss gab es da immer, extravagante Kostüme, aufwendige Kostüme, die Instrumente natürlich. Und das war auch heute in Hamburg nicht anders bei der Show in der Arena, aber dazu erzähle ich gleich noch mehr, vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund. Letztes Jahr kam ja dieses Album Fossora heraus, das ist ihr 10. Album und diese Show, diese Cornucopia Show, die besteht zum allergrößten Teil aus den Songs dieses Albums und Fossora ist Björks Mushroom-Album, also ihr Pilzalbum. Die Pilze sind ja gerade sehr in, die Myzelien, die uns alle verbinden, da reden wir und lesen wir ja ständig drüber und Fossora ist so ein Wort, glaube ich, was Björk selbst geschaffen hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das bedeutet die Grabende. Und diese Erdverbundenheit, die kann man dann auch live und überhaupt auch in ihrer Musik hören, finde ich.
Was heißt das denn dann konkret? Wie klingt das dann?
Naja, es klingt natürlich nicht nach einer üblichen Rockband. Also Björk hat natürlich nicht einfach nur irgendwie E-Bass, Gitarre, Schlagzeug auf der Bühne, sondern es gibt Instrumente, auch die auch in den tieferen Registern zu finden sind, nämlich zum Beispiel 7 Bassklarinetten. Das ist fantastisch. Das sind natürlich großartige Klarinettistinnen. Die haben auch dementsprechende Kostüme an. Es gibt eine Harfenistin, einen Perkussionisten, einen Mann für die Electronics. Der 50-köpfige isländische Chor war heute irgendwie nicht dabei. Leider, leider. Aber das ist toll. Das ist fantastisch, diese Musiker zu sehen, die zu hören. Der Sound war auch großartig, obwohl es eine Mehrzweckhalle war. Und Björk nennt das Ganze Folk Music for the Future. Und ich wüsste jetzt auch nicht, das ist Musik, die ist jenseits aller Genres. Das war bei Björk ja immer schon so. Und jetzt auch umso mehr. Also das war ein Erlebnis, was schwer in Worte zu fassen ist, weil die Musik eben, weil es dafür nicht keine Worte gibt vielleicht auch.
Und war jetzt mehr die Audio-Variante. Wie sah es denn aus?
Ja, genau. Das ist ja bei Björk so. Björk, das funktioniert nur als Zusammenspiel. Also Bilder und Musik, beides ist untrennbar miteinander verbunden. Der ein oder andere, der vielleicht kein Riesen-Björk-Experte ist, kennt vielleicht noch dieses sensationelle Video All is Full of Love mit den beiden Robotern, die Sex haben, auch schon eine Weile her. Aber bei ihren Live-Shows ist das eben auch so. Die sind total durchchoreografiert von vorne bis hinten. Da gibt es natürlich eigens angefertigte Schuhe, Make-up, Hairpieces und so weiter. Kann man auch alles online nachlesen. Und Björk hatte jetzt so ein sowas anderes sah aus wie, ich würde sagen, so zottelige weiße Riesenraupen. Und die Stiefel hat sie, glaube ich, von Ziggy Stardust geklaut. Und das sah schon mal toll aus, natürlich, wie sie sich bewegt hat über die Bühne. Und dann gab es natürlich aber auch der ganze Bühnenraum, das ganze Bühnenbild hatte natürlich auch eine Choreo. Ich habe es leider nur zur Hälfte gesehen, weil ich ganz links außen sah und die Hälfte der Bühne von der LED-Leinwand verdeckt war. Hm. Das war ein bisschen ärgerlich, aber was ich gesehen habe, sah toll aus. Vielleicht, Frau Perkovic, kennen Sie ja noch den Kinderbuchklassiker, die Wurzelkinder.
Nee.
Das ist so ein, ich glaube, 100 Jahre altes Buch. Und das war so ein bisschen die verstörende Variante davon. Also so, man hatte immer so das Gefühl, so lustige kleine Blumenkinder, die über die Bühne laufen, aber dann vermischt mit so einem Retro-Futurismus à la Clockwork Orange. Also so eine ganz seltsame Mischung. Und natürlich, die Bühne hatte sowas Lamellenartiges und auf den LED-Wänden flogen uns dann die Myzelien, die außerirdischen Anemonen und riesige rote Eulen entgegen. Das war irre. Also das war auch ganz ohne irgendwelche Drogen ein betörendes Erlebnis.
Jetzt haben wir gerade diesen neuen Song gehört, der engagiert sich für Lachsfarm oder für ökologische Lachsfarm. Genau. Sie hat beschäftigt sich mit Pilzen auf dem aktuellen Album. Ist in diesem Stück auch irgendwas mit Umweltschutz mit drin? Ich habe ja schon gehört, Greta Thunberg ist auf dem Video projiziert. War das auch in Hamburg so?
Genau, es war ganz explizit, hat sie mehrfach daran erinnert, an unsere Verantwortung der Umwelt gegenüber. Es lief da mal so ein Fließtext über den Vorhang. Der Vorhang spielte überhaupt eine ganz große Rolle. Der wurde immer auf und zu gemacht. Und auf dem Text wurde daran erinnert, an die Ziele des Pariser Klimaabkommens. Und ganz am Ende gab es dann eben diese 5-, 6-, 7-minütige Rede von Greta Thunberg, die so auch ganz ohne Musik lief zwischen dem letzten Song und den Zugaben. Und das fand ich, das war eigentlich der einzige Moment, wo ich ein bisschen dachte, naja, also Greta Thunberg ist jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen, sie ist nicht verbrannt, aber sie ist eben eine Figur, die in diesen Wochen ein bisschen umstritten ist und zumindest für mich hatte das ein kleines Geschmäckle, auch weil ich glaube, sie sagt am Anfang, I'm 16 years old und ich glaube, mittlerweile ist sie 19. Also dieses Video ist offensichtlich ein paar Jahre alt. Natürlich ändert das nichts daran, dass die Dinge, an die sie da erinnert, nämlich an die Umwelt zu denken, absolut aktuell bleiben.
Und jetzt ganz kurz noch, am Freitag spielt Björk ja in Leipzig nochmal, also es gibt nur 2 Termine in Deutschland. Da soll man sich dann Karten kaufen, ist ihr Tipp, und am besten in der Mitte oder was, damit man nicht von LEDs...
Ja, natürlich. Bitte unbedingt alle LEDs mitnehmen, die man kriegen kann. Also das ist, ich war völlig geflasht davon. Und sobald dann mal ein Song ohne LED-Leinwand lief, dann wurde ich auch gleich aus meiner Trance gerissen und hatte das Gefühl, jetzt fehlt was. Was eigentlich schade ist, die Musik war ja nicht schlecht, aber die Musik ist eben leider nicht so catchy wie dieser Song mit Rosalia. Der kam natürlich nicht vor, weil der hätte ja gar nicht gepasst, weil der zu poppig ist. Und ansonsten war die Musik, klang auch toll, der Sound in der Halle war hervorragend und die Querflötistinnen, die klangen auch toll, die Klarinettistinnen, aber es ist eben für mich vor allen Dingen als Gesamtkunstwerk überwältigend gewesen.
Vielen Dank.
Unbedingt nach Leipzig gehen.
Alles klar. Danke, Jan-Per. Schönen Abend.
Sehr gern. Guten Abend.
Ich habe gesündigt, soll der Maler und Grafiker Günter Frutrunk gesagt haben, über den Entwurf, der jahrzehntelang das Straßenbild Deutschlands prägen sollte. Günter Frutrunk hat das Design für die Plastiktüten von Aldi Nord gemacht und hat danach betreten ordentlich was in die Kaffeekasse seiner Kunststudenten an der Münchner Akademie gesteckt. Aber auch auf der Plastiktüte war Frutrunk seinem streng geometrischen Stil treu geblieben. Den hatte er in Paris entwickelt, wo er gelebt hat, bevor er Kunstprofessor geworden war. Seinen Werken aus dieser Pariser Zeit widmet sich eine Ausstellung im Lehnbachhaus in München und Barbara Bogen war da.
In seinen frühen Werken aus der Pariser Zeit ist der Künstler Günter Frutrunk ganz offensichtlich noch auf der Suche. Im Jahr 1954 schafft er eine schmale Arbeit im Hochformat. Kreisformen in unterschiedlicher Größe sind angeordnet in einem Dialog mit quer das Bild durchkreuzenden Linien und breiten sich nach unten hin verjüngenden Strichen. Einige der dunkelgrünen Kreise sind von Lichtkegeln umgeben, als würden sie strahlen wie Gestirne. Noch kennen die Formen keine klare Kontur. Blau-Grün-Klang nennt Frutrunk dieses Bild, das noch an die konstruktivistischen Arbeiten eines Paul Klee erinnert. Doch schon bald findet er in Paris zu der Formensprache, die den typischen Günter Frutrunk der späteren Jahre charakterisieren wird. Die Kreisformen werden in Quadrate eingegliedert oder verschwinden ganz zugunsten mathematisch anmutender Stränge der geometrischen Figuration. Linien, versetzte Reihungen in der senkrechten, waagerechten oder in der diagonalen legen sich über die Leinwände, oftmals schwarz-weiß, dann wieder verstärkt durch suggestive Farben, Rottöne, Violett, Blau, Grün, Gelb. Ein Flirren entsteht, das die Netzhaut des Auges irritiert. Formen und Farben werden zu Akteuren, werden Bedeutungsträger in einem Kosmos von Licht und Rhythmus, von Dynamik und Struktur. Kuratorin Susanne Böller.
Er dachte eben, wenn all diese Dinge aus dem Bild entfernt sind, das Spontane, das Persönliche, das Inhaltliche, dann verschwindet auch sowas wie ein erkennbares Verhältnis von Raum und Grund zum Beispiel. Sondern es bleibt dann ein Raum, der entsteht durch diese Dynamik von Formen und Farben.
In den 50er Jahren ist Frutrunk Mitarbeiter in den Pariser Ateliers von Fernand Léger und Hans Arp, erhält Anregungen, die ihn zur konkreten Kunst führen. Die Galerie Denis René in Paris fördert ihn, widmet ihm 1960 die erste Einzelausstellung. Zugleich ist er auf der Suche nach der Entstehung von Lichträumen und einer Bildwirkung, die, wie er das nennt, ein freies Sehen ermöglicht.
Sein Umgang mit diesen Formen und Farben wird immer subtiler und immer, man kann auch sagen, komplizierter in gewisser Weise und schafft dann Strukturen, die so schwer zu erfassen sind, also eigentlich nie in ihrer Gesamtheit, sondern immer nur Stück für Stück. Also weil er sagt, immer benachbarte Elemente beeinflussen einander und beeinflussen die Wahrnehmung des nächsten Elements sozusagen. Und dadurch gibt es auch keinen vorgeschriebenen Zugang mehr im Sehen. Es gibt kein richtiges Sehen, sondern es ist ein freies Sehen. Und in diesem Schauen und in diesem Erfassen wollen des letztlich nie Auflösbaren entsteht für ihn so ein Lichtraum.
Vielleicht kann man sich der Kunst von Günter Frutrunk gut nähern, wenn man sich vor Augen hält, dass er beim Malen exzessiv Musik hörte, vorzugsweise Klassik, darunter Johann Sebastian Bach mit seinen Kompositionen der Ein- und Vielstimmigkeit. Frutrunks Sohn, so erfährt man aus dem lesenswerten Katalog, erzählte später einmal, dass sein Vater die Kunst als das geistig Höchste betrachtete, wie er es fast ein wenig pathetisch formulierte. Ein Künstler, der ebenso Bewunderung empfand für Giotto und die byzantinische Kunst wie für Monet oder Malevich. Kunst und Sakralkunst waren für ihn gattungsunabhängig eins. Der Überlegung, dass den Arbeiten von Günter Frutrunk durchaus auch eine spirituelle Dimension innewohnt, verweigert sich die Ausstellung im Lenbachhaus München. Sie gibt sich kühl, fast klinisch. Frutrunks ohnehin strenge Konstruktionen erscheinen unter UV-Licht im gleißend weißen Raum an weißen Wänden. Jedwede Mystifikation wird so vermieden. Das ist durchaus konsequent, aber auch sehr ernüchternd.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Oliver Thoma.
Das deutsche Historiendrama Die Kaiserin hat den International Emmy als beste Dramaserie gewonnen. Die Netflix-Reihe über Österreichs einstige Kaiserin Elisabeth setzte sich in New York gegen Produktionen aus Südkorea, Argentinien und Großbritannien durch. Es ist erst das zweite Mal, dass die Auszeichnung in der Hauptkategorie nach Deutschland geht. 2016 war es die Serie Deutschland 83. Nach der Preisverleihung sagte Drehbuchautorin Katharina Eisen:
Ich glaube, das bedeutet wirklich, dass man sieht, dass auch aus Deutschland Sachen kommen können, die auf einem internationalen Standard funktionieren, eben gerade in diesen Gewerken, dass unsere Kostüme auf einem Hollywood-Niveau sind, dass das nichts damit zu tun hat, auf welchem Land man kommt, sondern wir sind auf dem gleichen Niveau. Man muss nur richtig hingucken.
Die Drehbuchautorin der Serie Die Kaiserin Katharina Eisen. Nach der Documenta haben Antisemitismusvorwürfe nun für ein weiteres renommiertes Kunstereignis schwere Folgen. Die Biennale für aktuelle Fotografie wird abgesagt. Der Vorstand erklärte dazu, einer der drei Kuratoren habe Inhalte auf Social Media gepostet, die den Krieg zwischen der Hamas und Israel mit dem Holocaust vergleichen und dem Staat Israel einen Genozid an den Palästinensern vorwerfen. Eine Zusammenarbeit sei darum, auch mit Blick auf die besondere Verantwortung Deutschlands für den Staat Israel, nicht mehr möglich. Der Vorstand hat demnach mit dem aus Bangladesch stammenden Kurator Shahidul Alam gesprochen, er soll die Kritik aber nicht akzeptiert haben. Auch die anderen beiden Ausstellungsmacher distanzierten sich, der Biennale zufolge, nicht deutlich von den Posts. Zu einer Absage habe es daher keine Alternative gegeben. Die Biennale sollte im März in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg stattfinden. Fotos, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt werden, sorgen auch bei Wettbewerben immer wieder für Debatten. Für den World Press Photo Award sind nun keinerlei Bilder mehr zulässig, bei denen KI genutzt wurde. Für die meisten Bereiche des renommierten Wettbewerbs galt dies bereits, künftig wird die Regel aber auch auf die Kategorie offenes Format ausgeweitet. Das teilte die Organisation World Press Photo, die die besten Pressefotos des Jahres auszeichnet, auf ihrer Webseite mit. Wie der Westdeutsche Rundfunk berichtet, gab es zuvor einen offenen Brief von Fotojournalisten und Journalistinnen. Darin hieß es, in Zeiten viraler Desinformation sei es wichtig, die ethischen Standards des Fotojournalismus zu verteidigen. KI-generierte Fotografien seien kein Abbild der realen Welt und daher nicht mit diesen Standards vereinbar. Von Rap über Country und Alternative Rock. Bei den Nominierungen für die Songwriters Hall of Fame 2024 ist alles vertreten. Tracy Chapman und Bryan Adams sind in der Vorauswahl dabei. Chancen auf die Ehrung für das Schreiben von Songs haben auch Public Enemy, R.E.M., Blondie, George Clinton und weitere Musiker. Gemeinsam ist dabei allen, dass ihre erste kommerzielle Veröffentlichung eines Songs mindestens 20 Jahre zurückliegt. Das gehört zu den Bedingungen für eine Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame. Es gibt sie übrigens seit 1969. Wer diesmal neu dazukommt, entscheidet sich Ende Dezember.
Gerade haben Sie es in den Kulturnachrichten gehört, die Fotografie-Biennale in Mannheim ist für kommendes Jahr abgesagt. Wieder ein Beispiel. Auf die Vorwürfe von Antisemitismus wird geantwortet mit der Forderung nach Kunst- und Meinungsfreiheit, Absagen, Rücktritte, Vorwürfe, Beschuldigungen und ganz viel Angst, was Falsches zu sagen. Gerd Brentel hat die Position verschiedener Akteure gesammelt.
We still need to talk. Wir müssen reden. So die Überschrift einer Konferenz, die die Künstlerin Candice Brights und der Holocaust-Forscher Michael Rothberg für die Bundeszentrale für politische Bildung über ein Jahr lang vorbereiteten. Es sollte gehen um deutsche Erinnerungskultur, Antisemitismus und Islamophobie. Rothbergs Konzept des multidirektionalen Erinnerns, das den Holocaust in einen größeren historischen Zusammenhang stellt, verschiedene Erinnerungskulturen vergleicht, war schon vorher in Veranstaltungen der Bundeszentrale kontrovers diskutiert worden. Aber dann kam der Terroranschlag der Hamas und mit einem Mal sollte nicht mehr geredet werden. Die Bundeszentrale sagte die für Dezember geplante Konferenz ab.
Sämtliche Positionierungen der Teilnehmenden, die nach dem 7. Oktober erfolgt sind, konnten wir nicht antizipieren und distanzieren uns ausdrücklich von denen, die sich hier nicht klar gegen den Terror der Hamas positionieren.
Heißt es im Absagebrief, verschickt vom Präsidenten der Bundeszentrale Thomas Krüger an alle Teilnehmenden. Für Candice Breitz eine Unterstellung.
Die Andeutung, dass wir als jüdische Menschen unter dem Dach des Symposiums Hamas-Sympathisanten auftreten lassen, ist unakzeptabel, absurd und geradezu grotesk.
Ja, einer der ursprünglich eingeladenen Teilnehmer, der libanesische Kurator Edwin Nasser, hatte in den ersten Stunden des Terrorangriffs in einem Instagram-Post seine Sympathie für die Hamas bekundet. Allerdings hatte Nasser schon vor dem Brief seine Teilnahme abgesagt. Es blieb allerdings nicht bei der einen Absage. Auch der israelische Wissenschaftler Nathan Snyder, der Rothbergs These als Relativierung des Holocausts kritisiert, wollte nicht mehr kommen.
Wenn eine Veranstaltung das Überwältigungsverbot und das Kontroversitätsgebot und die Orientierung an den entsprechenden Teilnehmenden nicht einhält, dann kann sie durch die Bundeszentrale nicht stattfinden.
So Thomas Krüger im Zoom-Interview. Breitz verweist dagegen auf ausführliche Vorbereitungstreffen mit der Bundeszentrale und das breite Meinungsspektrum der an die 40 verbliebenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Sie ist enttäuscht, denn
die meisten der Teilnehmer, darunter viele jüdische Menschen oder Israelis, äußerten den starken Wunsch, die Konferenz stattfinden zu lassen. Nicht trotz des 7. Oktobers, sondern gerade, weil die Gräueltaten vom 7. Oktober klargemacht haben, wie dringlich ein kritischer Diskurs gerade jetzt ist.
Ein Diskurs vor allem über Antisemitismus und Israelkritik. Die Künstlerin erlebt das, was sie die
cynical weaponization of charges of antisemitism,
die zynische Instrumentalisierung von Antisemitismusvorwürfen als Waffe nennt. Immer dann, wenn es um Kritik am Staat Israel geht. Ein schwerer Vorwurf. Ob er zutrifft, lässt sich im Augenblick allerdings an immer weniger Orten kontrovers diskutieren. Denn die Konferenz ist nur ein Beispiel von vielen verschobenen oder ganz gestrichenen Ausstellungen, Theaterstücken, Diskussionen. Und wenn ein mit Landesmitteln geförderter Kulturverein wie das Berliner Kulturzentrum Oyun seinen Saal dem Verein, eine jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, vermietet, kann das das Ende der Förderung bedeuten. Einen Trauer- und Hoffnungsabend hatte der jüdische Verein angekündigt. Es gab Musik und Reden, in denen Israel scharf kritisiert wurde, der Hamas-Terror verurteilt, für eine Zwei-Staaten-Lösung plädiert, aber auch vom Völkermord in Gaza gesprochen wurde. Für einige rechtfertigt das schon den Vorwurf des Antisemitismus. Luna Sku, Pressesprecherin von Oyun, hält das in diesem Fall allerdings für absurd.
Ich finde es zynisch, wenn nicht-jüdische, deutsche, jüdisch-israelische Menschen Antisemitismus vorwerfen. Ich finde es sehr gefährdend für die Demokratie und überhaupt für den Austausch oder eine pluralistische Gesellschaft, bestimmte Stimmen auszuschließen.
Kultursenator Joe Giallo sieht das offensichtlich anders. Das zumindest lässt seine knappe Stellungnahme im Berliner Kulturausschuss vermuten, mit der er gestern das Aus für Oyun und eine Neuausschreibung der Liegenschaft verkündete. Und das, obwohl im letzten Jahr Oyun eine Förderung bis 2025 in Aussicht gestellt worden war. Gerne hätten wir den Kultursenator dazu befragt, aber leider stand Herr Giallo für Rückfragen nicht zur Verfügung. Die einen sollen reden, aber wollen nicht. Die anderen wollen reden und sollen nicht. So sieht es auch die Leiterin des Potsdamer Einstein-Forums, die Philosophin Susan Neiman.
Ich komme gerade von einem Treffen mit 30 Menschen im Raum, die alle irgendwelche Kulturinstitutionen vertreten. Sage ich mal für Deutschland, eine relativ hohe Zahl von muslimischen und jüdische Vertreter. Okay. Und alle haben nur von Ängste geredet.
Ängste davor, wegen Kritik an Israel unter Antisemitismusverdacht gestellt zu werden.
Das kann nicht sein, wenn man tatsächlich in der Weltmedien schaut und sieht, wie viel Juden und Israelis viel stärkere Kritik ausüben, als man sich hier vorstellen konnte. Ja, also das ist nicht antisemitisch.
In Richtung einer anderen Minderheit schwingen rechte Parteien auch die Antisemitismuskeule, so Neiman.
Die rechte Parteien oder die Mitte-Rechtsparteien benutzen das natürlich, um zu sagen, ach, der Antisemitismus kommt von den Muslimen.
We need to talk. Wir müssen reden. Candice Brights Aufforderung ist brisanter denn je. Wie schön, dass wenigstens der oberste Dienstherr der Bundeszentrale für politische Bildung, Kanzler Olaf Scholz, mit, naja, mehr oder weniger gutem Beispiel voranging. Und einem Hobbykünstler und nun wirklich unbestreitbaren Antisemiten- und Hamas-Freund die Hand schüttelte, dem türkischen Präsidenten Erdogan. Aber, ja, stimmt ja, da ging's um nationale Interessenpolitik. Und da gelten bekanntlich andere moralische Maßstäbe als im deutschen Kulturbetrieb.
Gerd Brendel über eine gespaltene Kulturszene. Ende November ist es ja noch früh für die Hauptdisziplin des Jahresendes: Listen machen. Beste Musik, Film, Theater, Inszenierungen, Serien, Bücher. Erster ist jetzt schon das Monopolmagazin. Das hat die 100 wichtigsten Persönlichkeiten des zeitgenössischen Kunstbetriebs gekürt. Und darüber spreche ich mit der Chefredakteurin von Monopol. Guten Abend, Elke Buhr.
Guten Abend.
Sie wollten aber ja keine Statistik veröffentlichen, also wer die höchstdotierten Preise bekommen hat, wer am teuersten versteigert wurde, das schreiben Sie im Heft, sondern Sie wollten wissen, wer die spannendsten Ausstellungen gemacht hat oder ermöglicht hat, wer gute Ideen hatte, wer den Kunstdiskurs bestimmt hat. Dazu erstmal, worum hat sich der Kunstdiskurs denn gedreht 2023?
Oh, also um sehr viele unterschiedliche Sachen. Also ich glaube nicht, dass wenn man das ganze Jahr betrachtet, dass sich da ein Thema durchgezogen hat. Es gab ja jetzt auch nicht so die große Veranstaltung, auf die sich alle einigen konnten. Also es gab jetzt nicht die Venedig-Biennale, es gab auch keine Documenta. Ich glaube, durch das Jahr hat sich immer so ein bisschen gezogen, irgendwie die Frage nach der Politik. Zum Ende des Jahres ist sie natürlich nochmal richtig aufgeflammt, aber das haben wir jetzt noch eigentlich gar nicht mehr drin gehabt. Also ein bisschen Politik, aber auch einfach irgendwie, wie läuft eigentlich der Kunstbetrieb, der wieder so richtig Fahrt aufgenommen hat und eigentlich gab es ganz viele fantastische Einzelausstellungen, von denen wir einige jetzt auch mit in diesen Beitrag genommen haben.
Auf Platz 1 steht Isa Genskin. Sie ist in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden und die neue Nationalgalerie hat 75 ihrer Arbeiten, ihrer Skulpturen gezeigt. Aber sie selbst, Isa Genskin, war zu krank, um selbst daran mitzuarbeiten. Im Grunde ehren Sie ja mit diesem ersten Platz also ein Lebenswerk. Warum war Ihnen das ein Platz 1?
Weil Isa Genskin einfach wahnsinnig wichtig ist und das ist in diesem Jahr aber nochmal hervorgetreten, dadurch, dass sie alle wirklich sich nochmal versammelt haben in dieser Ausstellung und dieses wahnsinnige Werk gefeiert haben. Es ist ja so, dass Isa Genskin vor allen Dingen mit ihren Assemblagen seit den 90er Jahren einer jüngeren Generation einfach den Weg gewiesen hat, dass man diese Art der Bildhauerei, also dass Bildhauerei auch einfach so eine Art dreidimensionale Collage sein kann. Mittlerweile machen das ganz, ganz viele junge Künstlerinnen und Künstler und sie ist aber immer noch das Original.
Platz 2 ist die künstliche Intelligenz und die hat nicht nur den Kunstdiskurs bestimmt, sondern insgesamt war das eins der Themen dieses Jahr mit OpenAI und ChatGPT und den Bildbearbeitungen und so. Ist sie nur deshalb in der Rangliste, die künstliche Intelligenz, oder hat sie auch ästhetische Qualitäten bewiesen im vergangenen Jahr?
Na, unsere These ist, dass die ästhetischen Qualitäten noch nicht so groß sind von der künstlichen Intelligenz. Also ich habe wenig gesehen, was mich in der Hinsicht überzeugt. Also zum Beispiel Refik Anadol, das ist für mich gar nichts. Aber sie stellt einfach Fragen, die der Kunst auch total wichtig sind. Nämlich, was ist eigentlich wahr? Was ist falsch? Was ist fake? Was ist real? Und was ist eigentlich der Mensch? Und das sind irgendwie zwei Fragen. Oder wie entstehen Bilder? Das sind halt Fragen, die die Kunst auf jeden Fall beschäftigt und die wir auch nicht mehr loswerden.
Sie haben es ja gerade schon gesagt, also im Vorfeld vorletzten Jahr war mit der Documenta natürlich ganz klar der Diskurs gesetzt und besetzt. Also dieser Diskurs um Postkolonialität und den Umgang mit jüdischer Geschichte und Gegenwart und mit Israel. Und jetzt ist er ja mit dem Angriff der Hamas Anfang Oktober auf Israel und dem immer noch tobenden Krieg auf andere Weise nochmal aktuell geworden. Wie spiegeln sich diese Positionen in Ihrer Liste, die eigentlich im Unterstrom die ganze Zeit auch aktuell und im Diskurs gewesen sind?
Ja, wir waren ja letztes Jahr noch Juan Grupa drin, die sind dieses Jahr nicht mehr drin, weil auch zunächst mal niemand mehr über sie geredet hat, zu Recht. Und es ist natürlich so, dass die Liste weiterhin auch global und divers ist. Wir haben versucht, auch die afroamerikanischen Künstler viel reinzunehmen. Wir haben versucht, ein bisschen international zu sein. Aber es ist natürlich eine Liste, die von Deutschland aus gemacht wird, von Europa aus gemacht wird. Also es ging uns jetzt auch nicht um diesen Konflikt, sondern es ging uns wirklich darum, auch zu sagen, okay, wer ist denn in unseren Horizont gekommen, hat tolle Ausstellungen gemacht, wie zum Beispiel Nicole Eisenman, Rosemarie Trockel, Hito Steyerl, Henry Taylor, Isaac Julian. Das sind alles fantastische Künstlerinnen und Künstler, die wir auch ehren wollten mit dieser Liste.
Aber Bonaventure Dikung vom Haus der Kulturen der Welt in Berlin, der eben auch so eine postkoloniale Perspektive vertritt, oder auch Meron Mendel und Sabah Nur Shema, die ganz stark schon bei der Documenta vermittelt haben, aber auch jetzt natürlich beim jetzt neu ausgebrochenen Krieg in Nahost, die hatten sie auch. Deswegen frage ich danach, weil bei ganz vielen Künstlerinnen und deren Verortung zu erkennen ist, dass die eben auch Positionen und eben auch ihre politischen Positionen damit reinbringen. Wer war denn besonders umstritten?
Umstritten? Also ich kann nur sagen, die Nummer eins war gar nicht umstritten. Also Isa Genskin konnten wir uns alle darauf einigen. Und ansonsten, es gab jetzt niemanden, der jetzt besonders umstritten ist. Lustigerweise streiten wir uns immer so ein bisschen um Ai Weiwei nach dem Motto, der geht allen ein bisschen auf die Nerven. Zum Ende des Jahres wurde er ja dann auch nochmal nerviger. Aber trotzdem ist es jemand, über den immer geredet wird und dann muss er rein. Und wir streiten auch manchmal ein bisschen darüber, okay, was machen wir eigentlich mit Gerhard Richter, der ja auf allen anderen Listen immer auf Platz eins ist, weil er immer noch der teuerste Künstler ist. Und dann sind wir aber ganz streng, weil bei uns geht es darum, was die Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr geleistet haben und was die Neues gemacht haben und ob sie aktiv waren. Und bei Gerhard Richter kommt halt nicht mehr so viel dazu, deswegen haben wir ihn an guten Gewissens nicht dabei.
Dafür haben Sie aber den anderen, Anselm Kiefer, in der Liste.
Ja, der ist ja auch Held eines tollen Films geworden dieses Jahr. Also es kommt auch immer darauf an, die Leute kommen ja in den Horizont und gehen wieder weg. Wir haben sogar Baselitz, den haben wir seit Jahren nicht dabei, weil ich habe immer gesagt, nein, ich glaube nicht, dass der jetzt so was Tolles Neues gemacht hat. Aber dieses Jahr Riesenausstellung in der Serpentine, also Baselitz ist wieder drin.
Das sind ja eher weiche Kriterien, ne, die Sie da irgendwie vorgestellt haben. Und je weicher, stelle ich mir vor, desto größer sind diese Diskussionen und Auseinandersetzung. Erzählen Sie doch mal, wie eruieren, wie finden Sie das denn in der Redaktion, aber auch mit den Expertinnen und Experten, die Sie beraten? Also wie läuft dieser Prozess des Siebens?
Na, das ist eigentlich eher wie eine Umfrage, die wir machen, also wo wir wirklich ganz viele Kuratorinnen und Kuratoren, die wir kennen und schätzen, auch internationale Stimmen fragen, wer waren jetzt eigentlich die wichtigsten Leute, und da kommen wirklich auch immer tolle Inspirationen und tolle Meinungen, und das fließt dann alles dann in unsere interne Debatte ein.
Und war 2023 ein gutes Kunstjahr? Also schon wahrscheinlich allein, weil einfach alles wieder ging nach der Pandemie, aber sonst?
Ich fand schon, also es ist ja auch immer so eine Rückschau und dann denkt man wieder, oh, diese fantastische Nicole Eisenman-Schau in München, mein Gott, war das schön, oder wie toll ist jetzt eigentlich Isaac Julian und so weiter. Also das heißt, eigentlich ist das für uns auch immer so ganz schön, weil man dann auch so zurückdenkt, was eigentlich Tolles gelaufen ist. Also ich fand schon, aber vielleicht gibt es auch gar keine richtig schlechten Kunstjahre.
Vielen Dank, Elke Buhr, für Ihren Optimismus am Jahresende.
Sehr gerne.
Ja, im Kino läuft's gerade aber nicht so gut dafür. Hans von Trotter mit der Kulturpresseschau.
Ein Tag für die Geschichte im Feuilleton. In der FAZ würdigt der bekannte Historiker Christopher Clark den verstorbenen bekannten Historiker John Röhl. Der sei britisch in der Ironie und Informalität, deutsch in der Leidenschaft für die Sache gewesen. Es sei kaum vorstellbar, dass Röhls Beherrschung der Quellen oder seine Vertrautheit mit Wilhelm II. Und dessen Umfeld jemals übertroffen werden können. Wir alle, die wir uns auf das historiografische Terrain des Kaiserreichs begeben, stehen tief in seiner Schuld, so Christopher Clark. In der Taz würdigt die Historikerin Carina Urbach den berühmten Kollegen. Er habe mit einer Wucht an Quellenbelegen die große Schuld der preußischen Führung, allen voran Kaiser Wilhelms II., gezeigt. Röhl, so Urbach, geriet damit später auch in Opposition zu Christopher Clark, der die Schuld der Deutschen am Ersten Weltkrieg anders einschätzte und darüber hinaus in einer Biografie den Charakter Wilhelms II. Verteidigte. Der letzte deutsche Kaiser wäre, wie später auch sein Sohn, der Kronprinz, ein schwacher, relativ einflussloser Mann gewesen. Dieser Skizze, so Carina Urbach, steht John Röhls dreibändige, quellengesättigte Biografie über Wilhelm II. Gegenüber. So ist es mit der Geschichte. Jemand zeigt uns, wie es gewesen ist, aber ist es wirklich so gewesen? Am Anfang steht natürlich die Recherche. Allerdings nicht immer. So passen die historischen Recherchen, die Ridley Scott für seinen Film Napoleon getrieben hat, auf Karteikarten gezogen in eine Damenhandtasche, vermutet Andreas Kilb, womöglich mit einer nicht ganz aktuellen Vorstellung von der derzeitigen Größe von Handtaschen. Glaubt man, Tobias Kniebe hätte auch mehr Recherche Scott nicht vor dem Desaster bewahrt, das der Film offenbar darstellt. Kniebe resümiert in der Süddeutschen, das finale Problem jeder Napoleon-Verfilmung sei am Ende Napoleon selbst. Was sich zu verschärfen scheint, wenn Joaquin Phoenix Napoleon spielt. Tobias Kniebe fragt sich, was der Hauptdarsteller hier macht. Ein Frühvergreister, ein Antiheld, ein Anticharismatiker. Es muss, vermutet Kniebe, die Idee gewesen sein, nur leider raubt sie dem Film das historische Fundament. Scotts Napoleon, so sieht es Andreas Kilb, ist von Anfang an etwa 45 Jahre alt und bleibt es. Er wächst nirgends auf, er geht nicht zur Schule, er studiert nicht, er ist einfach da. Damit gleicht er den mythischen Helden, um die das Kino seine ewigen Märchen webt. Dracula, Godzilla, Bambi, Zorro, Frankensteins Monster. Nur dass der Mythos in seinem Fall an einer Figur haftet, die wirklich gelebt hat. Womit wir beim fundamentalen Widerspruch von Kino und Geschichte wären. An dem ist, folgt man Ursula Scheer, auch die Serie The Crown gescheitert. Nach zwei Staffeln, die Streaming-Maßstäbe für Historiendramen setzten, resümiert sie in der FAZ, versackte Peter Morgans die Jahrzehnte durchmessende Windsor-Saga spätestens beim Nachstellen der 80er in ebenso erfindungsreicher wie fader Melodramatik. Jetzt wird der Fundus der Serie versteigert. Die Ausstattung ist natürlich auch bei Napoleon fundamental, zum Beispiel in den Schlachtszenen. Sie sind die große Enttäuschung dieses Films, so Andreas Kilb, dessen Fazit schließlich lautet, Napoleon als Ärgernis zu bezeichnen, wäre ein zu großes Kompliment für diese aufgeblasene 2,5-stündige Nichtigkeit von einem Film. Ridley Scott hat in den letzten 50 Jahren viele Schlachten auf der Leinwand geschlagen und die meisten, wenn auch oft nur knapp, gewonnen. Diese ist seine bisher traurigste Niederlage. Tobias Kniebe und Andreas Kilb erinnern an das gescheiterte Napoleon-Großprojekt von Stanley Kubrick. Mit dem Material aus dessen Nachlass will Steven Spielberg jetzt seinen Napoleon drehen. Immerhin, findet Tobias Kniebe in der Süddeutschen, habe Spielberg wohl die Grenzen der filmischen Verdichtungskunst erkannt. Eine siebenteilige Serie soll es werden. Darunter sei es so Spielberg nicht zu machen. Andreas Kilb macht es in der FAZ kurz. Jetzt warten wir auf Steven Spielbergs Waterloo.
Die Kulturpresseschau war das von Hans von Trotta. Ich bin Vivian Perkovic. Gute Nacht.